Einer für alle, alle für einen. Das ist das Versprechen der NATO. Und das Bündnis zeigte sich auf dem Gipfel in Den Haag tatsächlich ungewohnt einig. Ein klares Bekenntnis zur Beistandsklausel Artikel 5 und vor allem viel mehr Geld für Rüstung. Donald Trump hat bekommen, was er wollte und gab sich so, wie man ihn kennt. Er beschimpfte die Presse, er rüffelte Spanien, die weniger zahlen wollen. Er lobte sich für den Angriff auf den Iran. Und man bot ihm ein festliches Abendessen, Übernachtung beim niederländischen König. Trump zum Gefallen, den viele in seiner Heimat nicht zum King machen wollen. Die Europäer haben ihm den Hof gemacht. Wie wichtig war das für die Sicherheit unseres Kontinents? Der NATO-Gipfel und Trump. Alles für einen. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Ich habe erlebt, wie die Führung dieser Staaten sich bemüht haben. Und alle haben unheimliche Liebe zu ihrem eigenen Land unter Beweis gestellt. Das habe ich so noch nie erlebt. Alle wollen ihre Länder schützen. Und sie brauchen die USA. Ohne die USA ist das nicht dasselbe. Und sie können Mark fragen oder die anderen. Das war wirklich bewegend zu sehen, wie man hier das Land liebt, wie man mir Respekt entgegenbringt, weil ich die USA leite.
Viel Respekt für Donald Trump. Er bedankte sich bei der Pressekonferenz heute auf dem NATO-Gipfel in Den Haag. Herzlich willkommen bei uns. Das sind meine Gäste. Professor Dr. Gerd Mangold ist bei uns, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. Ich begrüße Rachel Tausendfreund, Expertin für die USA und die transatlantischen Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Christoph von Marschall ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels. Er berichtet regelmäßig aus den USA, war gerade 9 Monate dort. Thomas Wiegold ist Journalist mit den Schwerpunkten internationale Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, Militär und Bundeswehr und betreibt den Blog Augen geradeaus. Herr von Marschall, das war ein historischer Gipfel, haben ganz viele gesagt. War der historisch, weil wir einen Präsident gesehen haben, der sich so respektiert fühlte, wie er gerade in der Pressekonferenz gesagt hat?
Nein, für mich war historisch, weil wir jetzt einen neuen Realismus in Europa haben, den wir über Jahre abgelehnt haben, obwohl uns die früheren amerikanischen Präsidenten auch immer gesagt haben, ihr müsst selbstständig werden, ihr müsst mehr für eure Verteidigung tun. Ja, das stimmt. Donald Trump hat das mit seiner speziellen Art durchgesetzt. Aber ich könnte genauso gut Wladimir Putin als einen Grund nennen, der das mit durchgesetzt hat. Und ich begrüße das. Und ich finde es eigentlich immer schade, wenn man so, ach, diese ganzen Debatten führt, haben wir das jemandem zuliebe getan? Nein, wir sollten immer wieder diese Botschaft machen. Wir tun das für uns. Wir tun das nicht für jemand anders. Wir wollen uns verteidigen. Wir wollen selbstständig werden. Und gerade in einer Zeit, wo Amerika einen Präsidenten hat, der, ob man das mag oder nicht, sehr vielen Deutschen und sehr vielen Europäern unsympathisch ist, gerade das müsste doch ein Moment sein, wo man sagt, wir wollen wirklich unabhängig werden. Wir wollen nicht von Amerika abhängig sein. Also positive Narrative entwickeln wäre, glaube ich, ziemlich wichtig.
Okay, aber man hatte ja jetzt das Gefühl, dass man gerade besonders abhängig ist, nämlich abhängig von der Laune des US-Präsidenten, Frau Tausendfreund. Wie haben Sie es empfunden? Was ist für Sie so das, ja, die wichtigste Erkenntnis nach diesem Gipfel?
Ja, also wir sagen in den USA oft, wir bekommen den Präsidenten, den wir verdienen oder brauchen. Und genauso gut könnte es man sagen, die Europäer haben den Präsidenten bekommen, den die verdienen oder brauchen, um die Realität jetzt anzuerkennen, dass sie viel mehr tun müssen, wenn sie sich selber schützen wollen. Und vor allem das, was anders ist, jetzt nicht Trumps irgendwie Verhandlungsgeschick, sondern dass die Europäer jetzt Angst haben, dass die nicht auf die USA zählen können und dass die vielleicht tatsächlich eigene Fähigkeiten brauchen. Und das ist das, was jetzt anders ist, was zu dieser 5% bzw. 3,5% geführt hat. Und das sind zwar erschreckende Nachrichten, weil man sich wünschen würde, in eine total friedensvolle Welt zu leben, aber trotzdem dieser Realität anerkennend ein positiver Schritt.
Mhm. Herr Wiegold, was ändert sich denn jetzt für die NATO? Also es ist ja klar, dass es mehr Geld geben soll, aber heißt das auch, weil die NATO ist ja nicht, hat ja nicht wenig Ausgaben für Verteidigung bisher. Was ändert sich an der Qualität der Verteidigung?
Es wird sich hoffentlich ändern, dass die NATO gezielter und massiver das beschafft, was sie wirklich braucht. Wir haben das gesehen in Deutschland über die vergangenen Jahrzehnte. Wir haben viel Geld ausgegeben. Also es waren ja ohnehin schon Milliardenbeträge. Aber wenn wir uns angucken, was Luftverteidigung angeht, um ein prägnantes Beispiel zu nehmen, steht Deutschland wirklich ein bisschen sparsam da. Also es sind alles Dinge, wo man über Jahre und Jahrzehnte geschlampt hat. Man muss das so deutlich sagen, weil es nicht diese Bedeutung hatte. für einen Afghanistan-Einsatz war egal, wie viele Patriot-Systeme in Deutschland stehen. Und das ändert sich. Und das anzuerkennen, das ist, glaube ich, ein erster Schritt.
Mhm. Herr Mangold, was denken Sie, es gab ja jetzt viele Versuche, den amerikanischen Präsidenten bei Laune zu halten. Und der ukrainische Präsident Zelensky war eher Zaungast. Also er durfte beim Abendessen teilnehmen, aber nicht bei der großen Versammlung. Was ist das für eine Botschaft, die dieser Gipfel überhaupt nach Moskau sendet?
Nun, zum einen die Entscheidung, tatsächlich aufzurüsten, den Fähigkeitszielen gemäß Waffen und anderes zu besorgen. Das ist ein Signal natürlich an Moskau, dass man bereit ist zur Verteidigung, dass man jede Bedrohung, wie real sie auch immer sein mag, jedenfalls nicht ungeschützt heranziehen lässt, sondern dass man darauf vorbereitet ist. Aber in Moskau hat man auch gesehen, dass das Bündnis jetzt zwar stärker wird, wenn das alles umgesetzt werden sollte, aber dass es politisch doch nicht sonderlich stark aufgetreten ist jetzt hier in Den Haag. Dass es eben viele Dinge gab, über die man Dissens hatte, wo man Streit hatte, die man deswegen nicht in diese kurze Schlusserklärung aufgenommen hat oder mit allgemeinen Formulierungen hat versucht, das irgendwie zu verstecken. Also das Bündnis wird stärker militärisch, ob es politisch wieder stärker wird, das hängt viel von den Europäern ab.
Ja, wo sehen Sie den stärksten Dissens?
Einen Dissens gab es etwa in der Frage, wie sehr man Russland als Bedroher der europäischen und auch der transatlantischen Sicherheit darstellt. Man hat das jetzt zwar erwähnt, aber sehr, sehr allgemein, sehr, sehr zurückhaltend. Man hat auch über die Ukraine sehr, sehr wenig gesprochen. Zum Beispiel hat man in dieser Erklärung von 5 Artikeln heute nicht das wiederholt, was man etwa im vergangenen Jahr in Washington gesagt hat, nämlich dass die Ukraine auf dem unumkehrbaren Weg in die NATO ist. Das kommt gar nicht mehr vor. Und es war ja Zelensky auch wirklich nur Zaungast und das war das letzte Jahr auch deutlich anders.
Ja. Man muss dazu sagen, diese Diplomatenargumentation ist ja, wenn wir nicht drüber geredet haben, gilt das, was wir vorher gesagt haben. Das ist natürlich dem geneigten Bürger nicht ganz so einfach zu vermitteln.
Ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich so ist.
Sie behaupten es.
Ja, ja. Das tun Sie. Ja. Ja.
Was ist Ihre Erklärung dafür, dass Zelensky dann doch eher Zaungast war?
Das liegt an den USA und Donald Trump, der meinte ja bisher, er müsse Druck auf die Ukraine ausüben, wenn er diesen Friedensdeal erreichen will, weil die ja meistens zu geben hat, nicht? Die muss ja auf was verzichten. Trump hat bisher überhaupt gar keine Vorstellung, wie er Wladimir Putin dazu bringt, irgendwelche Kompromisse zu machen. Und er ist da offenbar auch sehr, sehr zurückhaltend. Er hat sich dann sich immer eingeredet, uns eingeredet mit dem Wladimir. Da hat er gute Beziehungen, das kann er schon alles regeln. Völliger Unsinn. Wladimir Putin hat nicht mal Anstalten gemacht, irgendeine Konzession zu machen. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern.
Aber er hat in der Pressekonferenz hat er immerhin klar gesagt, Wladimir Putin muss diesen Krieg beenden.
Ja, ja, das hat er auch schon öfter gesagt und dass er sonst sehr, sehr ärgerlich wird. Aber da ist irgendwie nicht viel zu erwarten und leider eben auch aus dem Umfeld von Trump, also sein Vizepräsident G.D. Vance ist ja noch negativer gegenüber Ukraine und gegenüber Europa eingestellt, noch isolationistischer und das bedeutet, das ist der nächste Stufe des Realismus. Wir müssen begreifen, wir hier in Europa müssen die Entscheidung treffen, wie wichtig uns die Ukraine ist. Wenn wir das, was wir seit Jahren erzählen, ernst nehmen, also die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren, Russland darf ihn nicht gewinnen, der Aggressor darf nicht belohnt werden, dann wird Europa all das machen müssen, was die USA jetzt nicht mehr tun. Und an der Spitze das größte Land, die größte Wirtschaft, Deutschland. Und wir haben ja unsere Ukraine-Hilfe im Vergleich zum letzten Jahr nicht ausgebaut, was übrigens die Skandinavier gemacht haben. Wir nicht. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es nicht zu diesem Signal kommen. Die Bundesrepublik ist nun mal in dieser Pool-Position und muss vorangehen und führen und andere mitnehmen oder sich drängen lassen von denen, denen es wichtiger ist. Doch klar, die näher an der Russland, der Ukraine sind, nehmen das alles viel, viel ernster als die Franzosen, die Spanier, die Portugiesen, die Italiener.
Aber
die sind
weit
weg.
Wenn man dem folgt, dann ist es dann doch die Gefahr, dass die NATO sich letztendlich gerade an dieser Frage dann spaltet, Frau Taubmann?
Also J.D. Vance zum Beispiel, das ist nicht so, dass er will, dass die Ukraine verliert. Was er will, ist, dass die Europäer anerkennen, dass die Ukraine ein europäisches Problem ist primär. Und dass, wenn überhaupt die USA eine Rolle spielt, ist das eine Hintergrundrolle mit zum Beispiel nuklearer Abschreckung im Hintergrund, bestimmte Luft- oder Fähigkeiten. Aber dass die Ukraine ein europäisches Problem ist. Wenn die Europäer sind bereit, das anzuerkennen, dann ist die USA auch froh drüber. Auch J.D. Vance, der isolationistisch. Also das ist nicht, dass die wollen, dass Russland gewinnt oder so. Das ist es nicht.
Aber hätten dann die Europäer nicht jetzt auf diesem Gipfel ein stärkeres Zeichen in Richtung der Ukraine geben müssen?
ja, dann hätten wir wirklich Streit gehabt, dann hätten wir Dissens gehabt. Und das ist das eigentlich das primäre Ziel gewesen auf diesem Gipfel, dass es dazu nicht kommt. Deswegen hat man ihn ja auch auf 2,5 Stunden verkürzt. Wenn das so weitergeht, ist es irgendwann nur noch 10 Minuten, die man sich trifft, dass man sich ja nicht zerstreitet. Also das ist gelungen. Und wenn man über die Ukraine offen gesprochen hätte, hätte es vehementen Dissens gegeben. Das Verhältnis zwischen Trump und Zelensky ist ja auch schlecht. Wir erinnern uns alle an die Szene im Oval Office und danach, ein paar Wochen später, hat er gesagt, wann immer Zelensky den Mund aufmacht, gibt es Probleme. Also da ist schon persönlich eine große Irritation zwischen den beiden.
Aber wie belastbar ist dann dieses Bündnis jetzt? Also wenn man das jetzt wenn man das so hört, wie Sie es jetzt darstellen oder sagen, also da wird jetzt Einigkeit dargestellt und man hat versucht, es Trump so gut wie möglich zu machen. Wie belastbar ist denn dann jetzt diese
Situation? Also man muss ja sehen, der Hauptzweck der NATO ist nicht die Stärkung der Ukraine. Der Hauptzweck der NATO ist, diese Beistandsverpflichtung am Leben zu erhalten. Darum ging es heute in Den Haag. Und es ging darum, dass die Europäer und eigentlich alle das nötige Geld bereitstellen. Die beiden Ziele sind erreicht worden. Insofern ja, über die Ukraine zu sprechen, hätte vielleicht auch diese anderen Ziele gefährdet. Noch gestern waren sich ja alle unklar, weil Trump sagte auf dem Flug, ja, Artikel 5, der eine sagt so, der andere sagt so. Ihr wisst doch, das wird unterschiedlich interpretiert. Bullshit, um es mal auf Amerikanisch zu sagen. Das ist entweder ja oder nein.
Da würde ich ein bisschen differenzieren. Nein. Also wir haben dieses große deutsche Wort Beistandsgarantie. Es gibt überhaupt keine Garantie.
Ich weiß.
Aber nur, vielleicht sollst du das den Zuschauern mal erklären, weil es dieses deutsche Wort gibt. Wenn es den Angriff auf ein NATO-Mitglied gibt, dann werden sich die NATO-Staaten treffen und darüber beraten, ob sie den Verteidigungsfall erklären, den Bündnisfall erklären. Aber selbst wenn sie das tun einstimmig, dann kann jedes Land selber entscheiden, was es tut oder nicht tut. Und wenn ein Land sagt, das Beste, was ich im Moment tun kann, ist beten, dann ist das eben der Beitrag zur Verteidigung.
Es gibt also
keine Garantie.
Es gibt ja das Bonmot von entweder eine Panzerdivision schicken oder ein Beileidstelegramm, alles ist drin.
Ja. Und also ich meine, der Punkt mit Artikel 5 ist es ein bisschen wie Geld. Das ist so stark, wie jemand glaubt, dass es stark ist. Und nicht erst mit Trump ist das am Schwanken. Also da ist ein sehr, sehr wichtiger, das war von Pew, das ist ein bisschen älter, 2020 ist das. Die Meinungsforschungsinstitute. Und da wurden die Amerikaner, Kanadier und auch Europäer über NATO und Artikel 5, diese Beistandsklausel, gefragt. Ja? Und die Deutschen haben zum Beispiel gesagt, also wie bereit sind sie, sollte Deutschland zu Hilfe kommen, Artikel 5 Fall, ja? Um die 30% der Deutschen haben gesagt, ja, Deutschland soll. Gleichzeitig, genau dieselben Deutschen haben gesagt, über 60%, aber die Amerikaner würden das
machen, okay.
Ja, also das heißt, Artikel 5 war schon länger angeschwächt von nicht Donald Trump, sondern die andere Partei der NATO, und das bleibt ein Problem. Also jetzt auch von Trump wird das ein bisschen schwach. Und auch wenn er heute sagt, er findet Artikel 5 toll, heißt es überhaupt nicht, dass er morgen die gleiche Meinung hat. Das heißt, diese Schwäche ist da. Aber immerhin sind jetzt die Europäer vielleicht weniger schwach bei dieser Beistandsklausel.
Ist das eine Schwäche, die Putin ausnutzen könnte? Oder wo ist das ein Punkt? Weil es wird ja jetzt immer wieder als ein mögliches Szenario gesagt, falls Putin in Litauen oder irgendwo was angreifen würde. Also wie ist das? Welches Signal hat das in Richtung Russland?
Nun, für die russische Führung ist jeder Glaubwürdigkeitsverlust oder Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Bündnisses ein Gewinn. Und wenn Trump eben gesagt hat, es gibt verschiedene Definitionen des Artikel 5, dann ist das natürlich Wasser auf die Mühlen im Kreml. Aber es ist auch richtig, wie Sie gesagt haben. Ja? Jeder Staat tut im Verteidigungsfall das, was er für notwendig achtet. Das muss eben keine militärische Beistandsklausel sein. Aber die Abschreckung durch das Bündnis funktioniert durch die Glaubwürdigkeit, dass alle daran glauben, hier wird tatsächlich im Krisenfall, im Kriegsfall gemeinsam gehandelt. Und dass diese Glaubwürdigkeit seit einigen Jahren nicht mehr da ist, jedenfalls bei Trump 1 nicht und jetzt bei Trump 2 wieder nicht, das ist etwas, was man in Moskau mit großer Freude sieht.
Aber ist diese Glaubwürdigkeit denn jetzt nicht erhöht worden in Den Haag?
Ich glaube nicht, dass man dazu wirklich etwas beigetragen hat, einfach weil man über verschiedene Dinge nicht gesprochen hat.
Okay. So negativ würde ich es nicht sehen. Für mich besteht das Problem auf der Zeitschiene, nicht? Also je früher es einen potenziellen Angriff Putins gibt, und das muss der ja auch nur einfach mal testen, nicht? Also Jeder Zweifel, die Amerikaner kommen hier rüber, die Europäer, Putins Sicht, können Europa nicht allein verteidigen. Jeder Zweifel ermuntert ihn zu sagen, sobald ich nicht mit der Ukraine zu tun habe, das sind wichtige Bedingungen, nicht? Also solange der seine Truppen in der Ukraine beschäftigt hat, wird der keine zweite Front eröffnen. Aber wenn Trump und Putin dieses Ziel, Deal, runterfahren des Krieges in der Ukraine, dann hat er diese ganzen Armeen, 1 Million Soldaten, wahrscheinlich mehr nächstes Jahr, frei. Und wir schicken 5.000 Mann nach Litauen. Die Litauer haben 25.000 Soldaten. Und wir sind doch im Moment überhaupt nicht verteidigungsfähig. Und deswegen ist das hier im Moment wie so eine Einladung an Putin, wenn man sich die Aufstellung anschaut, das eher früher zu machen. Wenn man dieses ganze Geld jetzt ausgibt, dann wird das jetzt ja Jahre dauern, bis das in militärische Fähigkeiten. Und dann gibt es ja diese verschiedenen Zahlenspiele, die reichen, ich sag mal, von alles bis 2029 sei Putin in der Lage, 2028, 2027. Und wir haben einen enormen Schwenk, Meinungsschwenk in der Bundesregierung. Also wenn ich mit den Leuten im vergangenen Herbst gesprochen habe, also jetzt übertreibt's mal nicht, das wird der Putin doch nicht machen. Inzwischen wirklich ranghohe Regierungspolitiker sagen, wenn der Putin mal begreift, dass wir uns nur wirklich darauf vorbereiten, dann wird er ja möglicherweise uns zuvorkommen wollen. Da passiert es also früher, wenn wir noch nicht vorbereitet sind. Das sind alles natürlich erstmal reine Gedankenspiele, Szenarien, aber die müssen wir alle mitdenken. Und die wirklich gefährliche Zeit ist zwischen jetzt und dem Moment, wo dieses ganze Geld, das beschlossen worden ist, tatsächlich ausgegeben wird und in Rüstung und Abschreckung investiert wird. Und das ist doch das Ziel der Investition. Wir wollen ihn abschrecken. Aber Abschreckung muss in Putins Kopf funktionieren. Es reicht nicht, dass wir sagen, unsere Absicht ist abzuschrecken. Das hat keinerlei Wirkung.
Mhm. Herr Wiegold, wie schnell kriegt man sozusagen das Geld auf die Straße bzw. in die Kaserne, ins Militär, dass es wirklich hilft?
Also das wird jetzt zu einem großen Teil davon abhängen, wie man ganz praktisch damit umgeht. Es gibt ja Leute in der NATO, die sagen, jetzt fangt nicht an, irgendwas zu entwickeln. Das wird Jahre dauern. Das ist dann sehr schön und sehr toll und nachhaltig und zertifiziert und so weiter. Aber kommt viel zu spät, kauft, was es gibt. Und da kommen wir dann an den nächsten Punkt. Wenn das bedeutet, kauf was aus den USA, dann kauf das. Weil das könnt ihr jetzt haben, vielleicht.
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 Die USA produzieren ja nicht mal genug, damit wir das alles dort kaufen können.
Aber die Europäer auch nicht. Also, es ist alles.
Ja, aber was macht das für einen Sinn, zu sagen, wir erhöhen diese Ausgaben auf 5%, wenn das Geld dann nicht ausgegeben wird oder nicht umgewandelt werden kann?
Wir müssen ja angucken. Also, es wird aus meiner Sicht viel zu wenig diese Differenzierung genommen mit den 3,5% eigentliche Verteidigungsausgaben, 1,5% Investitionen in zum Beispiel Verkehrsinfrastruktur. Und ich glaube, ich behaupte mal ganz kühn, dieses Land hat kein Problem, Projekte zu identifizieren, wo man Geld in Infrastruktur stecken muss.
Also Brücken auf
Ich bin heute Bahn gefahren, also mir fällt genügend ein.
Aber auch das wird dauern.
Ja, natürlich. Ja. Und deswegen muss man natürlich sehr schnell damit anfangen. Insofern ist ja interessant, der Haushaltsentwurf, der gestern vorgestellt wurde oder gestern beschlossen wurde im Kabinett, der sieht ja eine sehr beschleunigte Vorgehensweise vor. Deutschland gehört ja zu den Ländern, die sagen 3,5% bis 2029 oder im Jahr 2029 erreichen und nicht wie die NATO heute bis 2035. Also das ist schon mal noch ein massiver Unterschied. Und je eher man anfängt, Geld auszugeben, umso eher hat man noch ein Ergebnis.
Wobei wir nicht wissen, ob dieses Geld auch tatsächlich von allen so fließt. Weil wenn man sich die Abschlusserklärung anschaut, im Artikel 1 steht, wir verpflichten uns. Und dann im Artikel 2, wo es dann darum geht, um die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, steht plötzlich nur noch, Alliierte verpflichten sich. Sind das jetzt alle? Sind das alle Alliierten oder sind es welche nicht? Spanien-Problem ist schon thematisiert worden. Aber auch Belgien hat Verständnis gezeigt für die spanische Haltung, dass man angesichts des budgetären Haushaltes in Spanien nicht so viel investieren kann. In Luxemburg hat man ähnlich formuliert. Also wir werden schon sehen, ob diese Formulierung, die man jetzt als diplomatischen Kunstgriff verwendet hat, um Spanien entgegenzukommen, dann nicht über die Jahre hinweg eine Aufweichung dieser Ziele bedeuten wird.
Entschuldigung, wenn ich da mal direkt einhaken darf, wir müssen uns ja klar darüber sein, ohne jetzt den Spaniern oder den Luxemburgern zu nahe treten zu wollen. Wenn Luxemburg sagt, mal gucken, ob wir die 3,5% erreichen, hat das eine andere Bedeutung, als wenn Deutschland sagt, ja oder nein. Also da geht es einfach um Größenordnung.
Und geografisch, muss man es doch mal ganz simpel sagen. Ja, ja. Geografisch, was muss passieren? Es müssen ganz bestimmte NATO-Staaten was zusammen machen. Und das sind die, die näher an Russland sind. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn sich die Deutschen, die Tschechen, die Polen, die baltischen Staaten, Finnland, Norwegen, Dänemark, Niederlande, die Schweden. Briten, Schweden, wenn die sich alle einig sind, dann ist das immer noch die vierfache Wirtschaftskraft von Russland. Und wenn dies alle ernst nehmen und sich bedroht fühlen, dann, Verzeihung, ist mir nicht mehr so wichtig, ob Frankreich, Spanien, Portugal, Italien mitzieht oder nicht. Die sind weiter weg. Also man, pragmatisch betrachtet, ich schwank immer zwischen diesem sehr ernst nehmen, die Analyse, wie schlecht wir heute dastehen, wie gefährlich das alles ist, was für eine Einladung das an Putin ist, wie wir das alles vernachlässigt haben. Aber wenn wir jetzt wirklich mal ins Handeln kommen, dann reichen mir auch, wenn es die Koalition ist, die ich gerade beschrieben habe, und dann ist das andere nicht so wichtig.
Aber trotzdem ist doch klar, ohne die USA geht es eben nicht.
Ja, aber das habe ich nur in diesen 9 Monaten leider gelernt. Es gibt halt Szenarien, die werden hier ja nicht diskutiert, aber die sind in den USA selbstverständlich. Wir können einerseits die Debatte führen, glauben wir das dem Trump nur, dass er käme oder dass er nicht käme, gilt das eine oder das andere. Und dann sagen ihnen amerikanische Militärs, was ist denn eigentlich, wenn wir 2 Kriege gleichzeitig haben? Was ist denn, wenn sich Putin und Präsident Xi absprechen, dass China den Taiwan-Krieg zum selben Moment beginnt wie Putin einen Baltikum-Krieg? Dann brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren, wer wem zu Hilfe kommen möchte oder nicht. Dann ist die Arbeitsteilung klar. Die USA kümmern sich um den pazifischen Raum und wir Europäer müssen das können. Und das ist dann gar keine Frage, ob da ein böser Präsident sitzt und der uns helfen oder nicht helfen will. Wir müssen es einfach können. Und ich weiß auch wirklich keinen Grund, warum wir das nicht können sollten. Um es mal in dieser etwas flapsigen Form zu sagen.
Das
Beschaffungswesen
der Bundeswehr?
Nein, nur einfach mal. Wieso erwarten 450 Millionen Europäer, dass sie von 320 Millionen Amerikanern gegen 120 Millionen Russen geschützt werden? Warum sagen wir nicht, dass normal ist, dass wir das selber können?
Weil wir uns jahrelang darauf verlassen haben.
Ja, eben. Aber wir müssen den Switch im Kopf machen, wenn wir mal begriffen haben, es ist einfach richtig, dass wir das alleine können und nicht von Trump abhängig sind. Und jetzt müssen wir mal ins Handeln kommen und der muss uns ein bisschen helfen, in diese Übergangszeit vom Nicht-Können ins Können zu kommen. Und die atomare Abschreckung von den USA brauchen wir sowieso, weil wir die nicht selber auf die... Aber man kann es ja entweder konstruktiv erzählen, wie es möglich wird, oder man kann ständig sagen, das klappt ja sowieso nicht, also warum soll man überhaupt erstmal damit anfangen?
Und es macht natürlich, es verunsichert die Bevölkerung natürlich extrem.
Mut machen, glaube ich, verunsichert sie nicht.
Herr Mangold, was erwarten Sie sich jetzt konkret von Deutschland und von Bundeskanzler Merz? Also wie haben Sie den wahrgenommen auf diesem Gipfel, wo würden Sie sagen, ist Deutschland jetzt das Land, das da die Führungsrolle übernehmen sollte?
Das hat Merz zumindest gesagt. Er hat auch gesagt, dass das erwartet wird. Aber ich glaube nicht, dass in allen europäischen Hauptstädten das genauso gesehen wird. Also ob eine zentrale deutsche militärische Führungsrolle überhaupt erwünscht ist. Aber objektiv gesehen ist es notwendig, dass Deutschland sozusagen aus seiner selbst verschuldeten Unfähigkeit, sich selber zu verteidigen, selber befreit und hier in die Rüstung investiert. Aber was ich auch warnen möchte, ist, solche Rüstungsausgaben müssen der Bevölkerung gegenüber kommuniziert werden. Wenn die Bevölkerung das nicht mitträgt, dann entsteht auch kein Verteidigungswille in der Bevölkerung für einen allfälligen Angriff. Und da, finde ich, ist noch einiges nachzuholen in der Kommunikation gegenüber den Bevölkerungen. Das ist in manchen Staaten besser, in manchen schlechter. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland wirklich so gut ist.
Wo ist es besser, Ihrer Meinung nach?
Also besser ist es sicherlich in den nordischen Staaten und in den baltischen Staaten und in Polen.
Die aber auch noch näher dran sind.
Die sind näher dran. Das ist auch das große Problem. Wir haben ja nicht nur unterschiedliche Bedrohungswahrnehmungen zwischen Europa und den USA, sondern wir haben vor allem innerhalb Europa ganz unterschiedliche Bedrohungswahrnehmungen.
Aber die sind näher dran, als die es je waren. Also das ist dann wieder ein bisschen Fortschritt. Also langsam hat auch Deutschland begriffen, dass es Gefahren in der Welt gibt. Und nicht nur in der Welt weit weg Terrorismus, sondern auch Russland. Und das war bis vor, selbst nach 2014, nicht wirklich Wahrheit in Deutschland. Also da ist auch Europa viel weiter gekommen, könnte noch perfekter sein. Und ich glaube, was die Bevölkerung angeht, es wird immer viel zu viel über diese Zahlen, diese Prozentzahlen. Früher war es immer 2%, jetzt ist es 3,5 plus 1,5. Und bei dieser 3,5 ist es ein bisschen so willkürlich. Aber eigentlich kommt diese 3,5 durch Vermessungen bei NATO oder auch hier beim Verteidigungsministerium, was sind die Kapazitäten, die Deutschland und die anderen Europäer brauchen, um sich selbst und den europäischen Raum zu schützen. Und dann kommt man auf diese Zahl. Also es geht darum, das zu erreichen, was man wirklich für nötig hält. Und dann landet man auf 3,5 und nicht sozusagen, weil es schön ist oder um Trump zu gefallen. Ich meine, dieser extra 1,5, um auf 5 zu landen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen um Trump zu gefallen. Aber diese 3,5.
Aber wie wichtig ist es, dass man Trump gefällt? Man hat das ja jetzt gemerkt auf diesem Gipfel, wie stark man es auf ihn ausgerichtet hat und Angst hatte, dass er vielleicht wütend abreißt, all das. Weil wir sind doch jetzt immer noch so abhängig davon, Herr Marshall. Und er hat ja auch nochmal, der Angriff auf den Iran hat ja gezeigt, auch was die Amerikaner können, was tatsächlich, glaube ich, keine andere Armee so kann, würde man davon ausgehen. Also wir sind ja davon abhängig. Und ist es dann richtig, ihn auf diese Art sozusagen im Boot zu halten?
Den Iran lassen wir jetzt mal beiseite, weil ja die Analyse erst zeigen wird, ob das wirklich alles so militärisch erfolgreich war, wie behauptet wurde am Anfang. Das ist immer schwierig. Aber das lassen wir mal beiseite. Die Frage zielt ja, wie wichtig ist es, Trump zu gefallen? Ja, wir sind halt von ihm abhängig. Und wir sind vor allem davon abhängig, nicht nur, dass er einen guten Willen generell zeigt, sondern dass er uns bei diesem Übergang hilft und dass wir auch zu dieser Vereinbarung kommen. Wir können bei konventionellen Waffen, können wir wirklich in die Lage kommen, über ein paar Jahre, dass Europa sich selber verteidigen kann und Abschreckung gegen Putin organisieren kann. Bei der Atomwaffenfrage nicht. Aus politischen, wie aus technischen, wie aus Zeitgründen. Wir brauchen weiter die amerikanische Atomgarantie. Da gibt es kein Nichts, auch nur annähernd, was Europa in kurzer Zeit machen könnte. Und dafür ist das wichtig. Wenn der Trump sieht, bei all seiner Eitelkeit, ich habe das jetzt erreicht und die tun das jetzt wirklich und so weiter, dann halte ich auch meine schützende Hand für die Übergangszeit da oben drüber. Und vielleicht kommt es ja nicht so schlimm, dass es den Doppelangriff gibt, Taiwan und Baltikum gleichzeitig. Aber wir sollten schon diesen Realismus haben. Also angenommen, es käme zu diesem Szenario, Angriff Putins aufs Baltikum. Wir haben nicht mehr, wie im Kalten Krieg, hunderttausende Soldaten vorne Verteidigung, sondern wer sind denn diese Leute, vor denen Putin Angst hat? Das ist das US-Militär. Das muss über den Atlantik gebracht werden, mit Gerät. Dann kommt das nach so und so vielen Wochen an den Atlantikhäfen an. Dann muss es von dort auf die Schienen und ins Baltikum gebracht werden. Und dann wird es halt schwierig. Aber die Europäer, die Briten haben gerade noch 90.000 Soldaten. Das sind weniger, als das Wembley-Stadion Sitze hat. Die Bundeswehr kommt nicht auf 180.000 Soldstärke und will jetzt 60.000 mehr machen.
82.500.
Ja, gut, aber da auf der anderen Seite, da wird 1 Million unter Waffen stehen. Und das kann man zum Teil technisch wettmachen, aber wir müssen wirklich das einfach ernst nehmen. Und mir geht das nicht darum, dass hier Militarismus und so weiter. Es geht um Abschreckung, damit das nicht eintritt. Das ist das Beste, was wir erreichen können.
Wie sehr kann man sich darauf verlassen, dass Trump, jetzt ist er anscheinend gut gestimmt nach diesem NATO-Gipfel, aber er ist ja jemand, der sein Amt sehr erratisch führt. Also was denken Sie, Herr Mangold, wie verlässlich ist er?
Ich glaube nicht, dass man von einer großen Zuverlässigkeit ausgehen kann. Man darf es aber auch nicht nur personalisieren und sagen, das ganze Problem liegt nur an Trump. Es ist in der politischen Klasse in den USA, es ist einfach eine große Mehrheit, die sagt, Europa, reiche Länder, die sollen sich selbst verteidigen, zumindest konventionell. Wir sind nicht dafür da, Europa ebenfalls alles abzunehmen, während wir doch eigentlich eine andere Gefährdung vergegenwärtigen müssen im 21. Jahrhundert, und das ist die Volksrepublik China. Also es ist nicht nur Trump, der diese Rückzugsmentalität ans Tageslicht gebracht hat, sondern es geht weit darüber hinaus. Was wir hoffen müssen, ist, dass die Fähigkeitslücken, die wir jetzt haben, dass die geschlossen werden, bevor die USA zu schnell zu viele Löcher aufreißen, wo sie nicht mehr Sicherheit für Europa bereitstellen wollen. Das ist das Große, worauf es darauf ankommt, dass das Ganze ein synchroner Prozess ist. Rückzug der USA, partiell und immer weiter. Und die Europäer müssen nachrücken können. Und das ist, glaube ich, die Formel, auf die man sich verständigen muss.
Ja, also vor allem, wenn die Europäer nachrücken und ein bisschen die Lücken füllen. Das ist nicht so, dass in den Trump-Kreis, also Trump ist jetzt ein bisschen was anders, aber jetzt im Verteidigungsministerium so ein Colby, ja, Undersecretary, der ist total auf Asien fixiert. Aber selbst er sagt, NATO ist wichtig, auch für quasi amerikanische globale Kapazitäten. Also mit Trump kann man, glaube ich, null rechnen, einfach so, ob es ja, ob nein, also der ist einfach so. Aber die politische Klasse auch in der Trump-Regierung ist klar, dass NATO ein Sicherheitsgewinn für die USA ist, solange es ein stärkere NATO ist mit mehr europäischer Kapazitäten. Das ist, die wollen nicht raus aus NATO, die wollen fähige Partner haben, weil die wollen nicht den ganzen oder so wie jetzt 70% der Last tragen. Und dann sind die absolut bereit, da drin zu bleiben und das zu unterstützen und nehmen das auch ernst mit dieser Artikel 5. Nur, wie Christoph sagte, die bereiten sich schon auf größere Probleme möglicherweise vor.
Und die Frage ist dann, wie sie dann ihre Verbündeten mitnehmen. Also man hat das ja jetzt auch
oder vielleicht auch Unterstützung bekommen. Also sozusagen, dass sie dann auch von den Europäern die Fähigkeit in der Luft neu zu tanken benötigen können, statt für die Europäer das auch zu machen.
Okay, das also, ist sehr, ja, okay. Wenn der Bundeskanzler davon spricht, dass er sagt, wir müssen, die Bundeswehr muss die konventionell stärkste Armee Europas werden.
Hat sein Vorgänger auch schon gesagt. kann man jetzt drüber streiten, wenn man ein bisschen nach Osten guckt und die Polen sich anschaut, was die reinbuttern, dann könnte man den Eindruck kriegen, die machen das ein bisschen schneller. Die Frage wird sein, es wird nicht nur am Geld hängen. Mhm. Geld scheint ja jetzt nicht das Problem zu sein. Es wird auch am Personal hängen. Und wir kommen dann ganz schnell zum Thema Wehrpflicht. Ja, nein, vielleicht oder doch. Mhm. Also wer soll das alles machen? Konventionell stärkste Armee heißt ja nicht nur die meisten Panzer, sondern heißt vielleicht auch die meisten Soldatinnen und Soldaten.
Wobei ich sagen muss, Geld ist nicht in Hülle und Fülle da. Wir sprechen über Schulden.
Das ist
alles auf Pump, was da gemacht wird. Richtig. Und da braucht es auch eine politische und gesellschaftliche Debatte darüber, wo wird dieses Geld herkommen? Mhm. Wo kann Geld jetzt nicht mehr im gleichen Ausmaß investiert werden vom Staat? Wo werden Kürzungen gemacht? Eine solche Debatte ist unbedingt notwendig. Es genügt nicht nur, dass man sagt, der Russe kommt, er steht morgen in Berlin oder übermorgen in Paris, sondern man muss schon auch nicht nur diese Gesamtverteidigung im Bewusstsein der Bevölkerung nähern, sondern man muss sie auch verstehen lassen, warum Ausgaben auf Schulden für diese Bereiche jetzt so unbedingt notwendig sind.
Und auf der anderen Seite gibt es eine ganz starke Sehnsucht. Menschen, die sagen, ja, mehr Diplomatie. Es gibt die Bewegung innerhalb der SPD. Da gibt es am Wochenende einen Parteitag, wo genau darüber eine heftige Debatte sicherlich geführt wird. Herr von Marschall, wie sehen Sie diese Debatte hier? Und auch was strahlt dann so ein NATO-Gipfel aus? Weil man könnte ja auch sagen, es ist jetzt so ein Alarmismus, das verunsichert auch, schürt Ängste. Also was ist ein kluger Umgang mit dieser
Szenario? Ich sehe eine enorme mentale Verlagerung, wenn ich mir Debatten oder Begegnungen vor 3 oder 4 Jahren anschaue und heute. Also die Menschen, denen ich begegne, wenn ich jetzt unterwegs bin mit dem Buch, das dieses Szenario des Litauen-Kriegs halt ausbreitet, die sind ernsthaft besorgt und sie wollen darüber reden und sie wollen nicht hören, die Regierung kümmert sich drum, müsst ihr euch nicht um Details kümmern. Nicht? Das ist eine enorme Veränderung. Die andere Veränderung habe ich schon beschrieben, dass Politiker, die noch vor einem halben, dreiviertel Jahr gesagt hätten, naja, also komm, jetzt mal halblang, das mit dem Putin und so weiter, die nehmen das heute wahnsinnig ernst. Die Frage ist, kommen wir schnell genug ins Handeln herein? Sie sagen dann, naja, aber da gibt es doch zum Beispiel die 30%, die bei der Bundestagswahl, ist ja nicht so lange her, entweder für die AfD oder die Linke oder Sarah Wagenknecht. Na, die haben wir natürlich da nicht. Ne? Und die SPD ist zum Teil gespalten, wobei ich glaube, so wie das im Moment läuft, ist ziemlich klar, wo die Mehrheiten und die Machtentscheidungen der SPD liegen. Und ich will vielleicht noch was zu den zwei Beobachtungen noch. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten vor 5 Jahren 5% beschlossen. Also ich würde mal behaupten, da hätte es Massenproteste gegeben. Mhm. Das wird jetzt beschlossen und die Leute sind nicht überrascht, weil es erst der NATO-Gipfel war. Es ist ja im Land diskutiert worden. Es ist für den deutschen Budget vorbereitet worden. Sie haben keine Massenproteste da draußen. Ja? Offenbar ist das...
Ich weiß nicht, ob wir sie noch nicht haben, Zahl 150 Milliarden in 4 Jahren,
das kann sein,
die muss erstmal einsickern. Und ich weiß nicht, wie viele Leuten das schon bewusst ist.
Und wenn ich das noch sagen darf, auch die Kalkulation. Also können wir uns vorstellen, dass Angela Merkel zu ihren Regierungszeiten vor laufenden Kameras eine Munitionsfabrik eröffnet hätte?
Nein.
Ich glaube, nein. Das hat selbst Bundeskanzler Scholz mit der dänischen Premierministerin Frederiksen letztes Jahr gemacht. Und Merz würde es selbstverständlich tun. Ja, also da haben wir, glaube ich, alle keinen Zweifel. Ich sehe also sehr, sehr viel Veränderung in diesem Land. Die Frage ist es schnell genug? Ist es entschlossen genug? Und was ist mit denen, die das nicht mitmachen wollen? Also kommen da noch die Proteste oder ist es eigentlich geklärt?
Also trotzdem gibt es ja dann dieses Argument, zum Beispiel der Linken ist dann, die NATO ist so viel stärker als Russland. Wir müssen das, wir das brauchen gar, ja gar nicht mehr. Nicht.
Sind wir ja gar nicht.
Stärker
es gibt,
sein.
Es wird dann immer eine Greenpeace-Studie zitiert, wo Panzer gezählt werden und Flugzeuge gezählt werden. Und dann guckt mal, die NATO hat doch eigentlich viel mehr. Ich könnte dem auch entgegenhalten, dass die europäische NATO weniger Luftverteidigungssysteme hat als die Ukraine beim russischen Angriff 2022. Also wenn man dann Zahlenspiel macht, dann muss man es aber auch durchbuchstabieren. Die Bundesrepublik, also die Bundeswehr, hatte im Kalten Krieg 54 Patriot-Systeme, gestaffelt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze der Blocklinie. Jetzt hat sie 9. So. Also zu sagen, guck mal, Russland, und dann kann man ja noch diese Geschichte mit umgerechnet in Dollar, wie groß ist das russische Verteidigungsbudget. Das führt dann auch nicht so richtig weiter, weil die kriegen für ihre Rubel mehr raus als wir für die Euro. Muss man auch einfach mal so sehen.
Und sind es überhaupt ehrliche Zahlen?
Das ist dann noch die zweite Frage.
Wir wissen ja nicht, wie viel für Verteidigung in Russland ausgegeben wird, weil sehr viele Posten sind geheim.
Ja,
die sind auch den Parlamentariern das nicht klar, wenn sie das Budget beschließen.
Ja. Aber die Ukraine, das ist ein interessantes Stichwort. Die mussten unter sehr blutigen Bedingungen lernen, wie man sich zur Wehr setzt. Die haben heute Fähigkeiten, die würden wir uns wünschen. Die, wie die auf Kriegswirtschaft umgeschaltet haben, das wünsche ich mir natürlich nicht, dass wir das müssen. Aber und auf einmal zu Zehntausenden Drohnen produzieren in einem angegriffenen Land, wo sozusagen auch die wirtschaftlichen Handelstransportwege gar nicht alle so einfach sind. Und ich sage das nur, wir würden das auch können, wenn wir müssten. Aber wir wünschen uns doch alle, dass wir es nicht auf diesem blutigen Weg lernen müssen. Und dass wir deshalb rechtzeitig die Abschreckung bekommen, die uns diesen Test erspart.
Ja, aber da braucht man, also ich glaube, das stimmt, dass für viele Leute diese Idee, also für viele Deutschen oder Europäer, die Logik von Abschreckung nicht total klar ist. Also da kann man, glaube ich, weiterhin ein bisschen in der Kommunikationsarbeit arbeiten, dass es sozusagen darum geht, das alles nicht zu gebrauchen, dass es darum geht, uns zu schützen, dass wir das alles nicht benutzen. Das, finde ich, ist zum Beispiel für die Amerikaner ist das einfach klar. Man wächst damit auf. Das war schon immer viel Thema, dass man Abschreckung als Idee versteht. Und die Deutschen, finde ich, das ist nicht so ein Begriff. In unserem Kreis natürlich.
Es hat ja auch in den letzten Jahren anders funktioniert. Man hat das ja genau anders versucht.
Genau.
Durch die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Genau. Und in der deutschen Geschichte natürlich ist mit Militäraufbau heißt aggressive militäre Aktion. Das ist sozusagen die deutsche Geschichte. Die amerikanische Geschichte ist ein anderer, dass man sozusagen erstmal versucht mit Geschenke und dann muss man trotzdem kämpfen am Ende.
Also ist das nicht eine berechtigte Frage, Herr Mangold, dass man sagt, wie sichere ich wirklich Frieden, wie sichere ich auch auf die Dauer das Verhältnis zu Russland? Also ist das nicht auch eine Debatte, die eben nochmal anders geführt werden müsste?
Ja, ich glaube, da werde ich jetzt gleich gescholten. Wenn ich jetzt Hamel-Bericht sage, weiß das niemand. Aber dieser Ansatz Abschreckung und Dialog, das sieht man natürlich jetzt in diesem NATO-Papier oder auch in den Schlusserklärungen der vergangenen Jahre nichts, nämlich dass man das parallel versucht. Ich weiß schon, nehme das jederzeit und sofort zur Kenntnis, dass es sehr schwierig ist, einen Dialog mit der russischen Führung zu finden, überhaupt eine gemeinsame Sprache zu finden. Aber ein bisschen mehr in diese Richtung hätte ich mir gewünscht. Und was ich vielleicht auch noch sagen darf, ich glaube, wir müssen es in der Debatte, in der Wissenschaft, in der Politik auch zulassen, dass es Kontroversen darüber gibt, wie groß die Bedrohungslage durch Russland ist. Da muss man auch sagen, Ambitionen sind das eine, Fähigkeiten sind das andere. Wir dürfen nicht vergessen, wie stark geschwächt die russische Armee jetzt durch diesen Krieg in der Ukraine wurde, was gepanzerte Fahrzeuge betrifft.
Die Landstreitkräfte.
Die Vernichtung, buchstäbliche Vernichtung von Berufssoldaten betrifft. Also das wird schon auch eine sehr lange Zeit dauern, wenn diese Ambition dann tatsächlich mit Fähigkeiten unterfüttert werden sollte. Und diese Zeit, die müssen natürlich die Europäer, muss die NATO nutzen, um für den Fall, dass es mehr sind als Ambitionen, sondern nämlich Handlungserwartungen und Handlungsziele, vorbereitet und abschreckungsfähig zu sein.
Der Hamel-Bericht ist ja wunderschön, wenn wir wirklich dahin zurückkehren würden. Nur die Sache ist ja genau umgekehrt, wie sie damals war. Damals waren wir militärisch stark und konnten aus einer Position der Stärke heraus Dialog anbieten. Und wir hatten einen Partner, der selber wusste, dass er auch Dialog braucht. Heute sind wir militärisch schwach, aus Putins Sicht. Und Putin reagiert überhaupt nicht auf Diplomatie. Wir haben die ganzen Formate.
Trump versucht alles.
Nichts, nichts. Mhm. Und ich glaube, wir müssen wirklich erkennen, diese Idee ist ja völlig richtig, aber wir brauchen erst wieder die Position der Stärke und vermutlich brauchen wir gleichzeitig einen anderen Partner als Putin in Russland, damit es Dialog überhaupt geben kann.
Und ist es dann nicht dann doch wieder, liegt es oder sind wir dann doch wieder abhängig eben vom amerikanischen Präsidenten, weil das der einzige mögliche Verhandlungspartner für Putin wäre?
Aktuell scheint das so auszusehen. Ja. Ich meine, das kann sich ja auch immer noch weiter verschieben. Ich möchte noch an einen Punkt erinnern, es wird ja von denen, die sagen, es gibt zu wenig Diplomatie, immer an Willy Brandt erinnert. Mhm. Und die erwähnen dann nicht so laut, dass zu Willy Brandts Zeiten diese 3,5% Realität waren.
Und noch mehr so.
Und noch mehr, 3,8% teilweise. Also das, was heute als eine wahnsinnige Aufrüstung bezeichnet wird, war in den 70er, in den 80er Jahren schon Realität.
In der Entspannungspolitik war es Realität, um mal die Begriffe zu...
Ja. Und trotzdem, weil Sie sagen, in der Schlusserklärung kommt es so nicht vor, also ist das ein Punkt, den man bei der NATO jetzt so komplett aufgegeben hat?
Die Frage den Dialog? Nein, ist es aber besser, wenn man... Also Trump versucht, haben wir gesehen, seit irgendwie noch bevor seinen ersten Amtstag, dass er bereit ist, alle Geschenke wie möglich, das totale Druck auf Kiew zu lassen und es bringt nichts. Ja? Die haben davor gedacht, Biden und die Europäer, die sind einfach dumm, deswegen haben die es nicht geschafft oder die wollten keinen Dialog oder die wollten keinen Frieden. Und jetzt haben wir also deutlich mehr als die eine Woche, die es dauern sollte und dann die 100 Tage, die es dauern sollte und es bringt nichts. Also das ist der beste Beweis dafür, dass es erstmal gerade jetzt nichts bringt. Vielleicht in der Zukunft, aber ich glaube nicht, dass alle Führungskraft so doof sind, dass die keine Interesse daran haben, wenn die es erkennen, dass es möglich ist. Nur momentan ist es nicht möglich, deswegen muss es nicht drinschreiben. Also man kann auch sagen, wir kämpfen jetzt erstmal nicht um Mars, weil es so nicht realistisch ist.
Momentan. Elon Musk, das war
also, frag mal Elon, er hat eine andere Meinung.
Warum sollten wir uns ausgerechnet beim Thema Dialog auf Trump verlassen, wenn wir bei allen anderen Gebieten vorher gesagt haben, man kann sich auf Trump nicht verlassen?
Weil man immer gesagt hat, Trump möchte den Friedensnobelpreis.
Ja, aber den vergeben, Verzeihung, norwegische Sozialdemokraten. Und die hatten eine Vorab-Sympathie für Barack Obama, bevor er was geleistet hatte. Aber dass Norwegens Sozialdemokraten sich nur einig werden, dass Trump den Nobelpreis verdient, da habe ich doch meine großen Zweifel, dass das jemals passiert.
Herr Mangold, würden Sie sagen, die NATO ist auf jeden Fall jetzt besser aufgestellt? Oder war das mehr so ein Versuch, so wir demonstrieren nach außen Einigkeit, aber dann letztendlich wissen wir nicht, wie lange es hält?
Ich denke, wir können die Hoffnung haben, dass sie militärisch stärker aufgestellt ist. Dann tritt auch das wieder ein, was wir zur Zeit des Hamel-Berichtes hatten. Das wäre ja dann eine sehr gute Voraussetzung. Ich glaube, ja.
Wann gab es diesen Bericht? Das weiß ich
nicht. In den 60er Jahren.
Okay.
Also die militärische Stärke des Bündnisses, die wird wachsen. Sie muss wachsen. Man muss nicht kriegstüchtig sein, aber verteidigungsfähig sein. Aber ob wir politisch eine stärkere Kohäsion im Bündnis brauchen, als wir sie jetzt haben, das ist schon eine Frage, die man diskutieren muss.
Herr Wiegold, wie sehen Sie es, wie positiv sind Sie gestimmt nach diesem Gipfel?
Also man ist doch schon froh, dass dieser Gipfel nicht in die Hose gegangen ist. Muss man vielleicht einfach mal so ganz drastisch sagen. Dass,
ist das Verdienst von Mark Rutte, über den haben wir noch gar nicht richtig gesprochen.
Ja,
eigentlich.
Ja, also ja, verleiten Sie mich nicht zu Begriffen, die ich nicht öffentlich sagen möchte. Aber
im Ernst, hat er es gut gemacht? Also gerade den Umgang mit Trump?
Naja, er war zumindest erfolgreich, sagen wir so. Und natürlich auch das niederländische Königspaar hat sicherlich mit der Einladung zu Bed and Breakfast auch dazu beigetragen. Das soll man auch nicht unterschätzen. Also, dass es zumindest formal das US-Bekenntnis gibt, dass es zumindest formal eine Einigung gibt auf diese Ausgaben, da kann man sagen, okay, das ist jetzt erstmal was, womit man arbeiten kann.
Da sind wir gespannt, wie das dann weitergeht. Frau Tausendfreund, vielen Dank, Herr von Marschall, Herr Wiegold und Herr Mangold. Vielen Dank für die Diskussion. Morgen gibt es natürlich wieder eine Phoenix-Runde mit meinem Kollegen Alexander Keller. Dann fragen wir Israel, Gaza, Iran. Was wird aus dem Nahen Osten? Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag und Konstanze Abratzky. Bis dann. Tschüss.